Diese Fußball-WM, die hat wirklich eine völlig neue Dimension. Zum ersten Mal 48 Länder, die teilnehmen, insgesamt 104 Spiele. Dann wird in drei Ländern gleichzeitig gespielt, Kanada, Mexiko und die USA. Und dadurch haben wir auch enorme Entfernungen. Manuel Neuer ist natürlich nicht in dem Modell enthalten. Es ist sozusagen ein makroökonomisches Fußballmodell. Das guckt nicht auf einzelne Spieler. Laut Modell trifft Deutschland in der Runde der letzten 16 auf Frankreich. Ausnahmsweise hoffe ich jetzt dieses Mal, dass das Modell zumindest mit der deutschen Prognose an der Stelle falsch liegt.
Hallo und herzlich willkommen zum HVB-Marktbriefing, sagt Titus Kroder. Wären wir heute im Live-Fernsehen und schon mitten im Juni, dann würde ich Sie vielleicht so begrüßen. Herzlich willkommen im weiten Rund des Houston Stadiums in Texas, wo Deutschland in wenigen Minuten seine erste WM-Partie 2026 gegen Curaçao anstoßen wird. Wir lassen im Podcast heute mal alle beunruhigenden Nachrichten rund um Trump, Iran und Energiekrise hinter uns und verhandeln stattdessen mit dem Fußballgott. Wir wollen der nicht 100% ernst gemeinten, aber doch mathematisch professionell umgesetzten Frage nachgehen, ob sich der Weltmeister 2026 vielleicht mit einem ökonomischen Modell schon heute ermitteln lässt. Und was es sonst noch für interessante wirtschaftliche Fakten zu dieser Mammut-WM in Nord- und Mittelamerika gibt, die nächste Woche Donnerstag startet. Andreas Rees, Chefvolkswirt der HVB, steht bereit, quasi schon im schwarz-rot-goldenen Fan-Trikot. Er hat die wirtschaftlichen Fakten parat und das Know-how, wie man den Weltmeister mit einem Modell schon heute ermitteln könnte. Andreas, grüße dich. Wie groß ist eigentlich deine Liebe zum Fußball und für welchen Verein brennt denn die Familie Rees normalerweise?
Ja, hallo Titus, grüß dich. Ich bin schon ziemlich fußballbegeistert, das interessiert mich. Nicht nur der Fußball an sich, das Ganze drumherum. Da lese ich auch gerne Bücher darüber und ich freue mich jetzt wirklich sehr auf die WM. Wir haben in der Familie noch zwei größere Fußballfans, unsere beiden Söhne, der Maximilian und der Sebastian. Und gerade wenn es jetzt um aktuelle Spieler geht, Transfers und so weiter, also da muss ich jetzt ehrlicherweise zugeben, da haben die beiden mich schon abgehängt. Also wenn wir uns Fußballspiele anschauen und ich kenne dann einen Spieler nicht, dann ernte ich schon mal ungläubige Blicke oder werde auch schon mal zurechtgewiesen. Und die Lieblingsvereine, wenn ich das auch noch sagen darf, ich komme ja aus dem Badischen und der SC Freiburg hat wirklich eine ganz tolle Saison gespielt, auch wenn es am Schluss dann im europäischen Finale nicht ganz ausgereicht hat, aber das war schon wirklich toll. Mhm. Ja, meine Frau ist jetzt nicht ganz so fußballbegeistert, aber sie kommt aus Tirol und sie drückt jetzt Österreich bei der Fußball-WM die Daumen. Die Österreicher haben sich ja jetzt zum ersten Mal seit 1998 wieder für eine Fußball-WM qualifiziert.
Italien ist ja zum dritten Mal nicht dabei bei der WM in USA, Mexiko und Kanada, trotz bereits 4 Turniersiegen. Die Hypovereinsbank gehört zur italienischen UniCredit Group. Ich meine mal, da muss man schon mal fragen, wie ist denn die Stimmung dieser Tage bei den Kollegen in Mailand? Wie ist die Stimmung der Tifosi bei der UniCredit gerade?
Ja, Titus, also schwieriges Thema. Ich habe eine kleine Fußballanalyse zur WM veröffentlicht und darüber sprechen wir ja auch noch gleich.
Ja.
Es hat wirklich nur ein paar Minuten gedauert, dann habe ich schon die erste E-Mail aus Mailand gekriegt nach dem Motto: Andreas, jetzt streust du aber Salz in unsere Wunden. Italien ist ja jetzt zum dritten Mal in Folge nicht bei einer Fußball-WM dabei. Und das ist natürlich für so ein fußballbegeistertes Land wie Italien, das ist schon wirklich eine harte Nuss. Also mir tut schon leid, ich arbeite mit vielen italienischen Kollegen zusammen und die waren schon geknickt, als sie dann gegen Bosnien-Herzegowina rausgeflogen sind. Aber wenn ich jetzt mal eine Prognose wagen darf für Italien die nächsten Jahre, also ich glaube schon, dass Italien großes Potenzial hat.
Ja.
Weil wenn man sich mal so anguckt, die U17, die U19 und die U20, diese Mannschaften, die waren bei Europa- und Weltmeisterschaften sehr erfolgreich. Also ich glaube, da kommt ein großes Talentpool und das wird sich dann auszahlen. Aber ja, dieses Mal sind sie leider nicht dabei.
Und noch ein Hinweis, das gerade von dir erwähnte Research Paper ist in den Shownotes dieses Podcasts verlinkt. Lass uns die wichtigen Wirtschaftsdaten kurz unter die Lupe nehmen. Das Turnier ist riesig, über 100 Partien an über 15 Spielorten, tausende Restaurantbesuche, die Hotelübernachtungen, die Fanartikel, die Mietwagen und Flugtickets, das alles muss doch eine ziemliche Sonderkonjunktur für die Wirtschaft Nordamerikas bedeuten. Wie groß ist der Effekt, den wir da erwarten dürfen?
Also das könnte man meinen, dass das jetzt ein riesiges Konjunkturprogramm ist, aber das ist es eigentlich nicht. Mhm. Also es gibt eine offizielle Analyse dazu, an der auch die FIFA mitgearbeitet hat. Und die Kurzversion ist jetzt, dass der gesamtwirtschaftliche Wachstumsschub sich wirklich in ganz überschaubaren Grenzen hält. Also ein Beispiel jetzt die Schätzung für die USA. Da geht man von einem Plus für das US-BIP von 17 Milliarden US-Dollar aus. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so wenig, aber man muss halt wissen, das jährliche BIP in den USA, das beläuft sich so auf rund 30.000 Milliarden US-Dollar. Also wir reden hier von 0,05%. Das ist jetzt wirklich nicht viel. Das kann lokal vielleicht schon eine gewisse Rolle spielen oder auch für einzelne Unternehmen. Aber gesamtwirtschaftlich ist das fast gar nichts.
Kommen wir noch auf das Thema Ticketpreise. Der DFB hat ja schon zu Beginn des Jahres ausgerechnet, dass es einen Fan der deutschen Nationalmannschaft bis zu 14.000 Euro kosten kann, wenn er oder sie die Elf von Julian Nagelsmann bis ins Finale vor Ort begleiten möchte. Ticketpreise sind ein besonderer Aufreger dieser WM. Wie blickst du auf dieses kontroverse Thema?
Ja, das ist natürlich schon ein sehr sensitives Thema. Und es ist richtig, die Ticketpreise, die sind schon sehr stark angestiegen. Wenn man sich mal anschaut, der Preis für das Endspiel am 19. Juli, also Kategorie 1 Ticket, und das sind die offiziellen Preise, da muss man rund 8.700 US-Dollar bezahlen. $8.700. Und das ist eine Verfünffachung im Vergleich zur WM in Katar. Also das ist schon gewaltig. Und wie gesagt, das sind die offiziellen Preise. Es gibt auch einen Sekundärmarkt, bei der man auch offiziell noch höhere Preise verlangen kann. Und die werden auch abgerufen. Jetzt muss ich fairerweise dazu sagen, die FIFA hat auch Kartenkontingente angeboten zu deutlich niedrigeren Preisen. Zum Beispiel 10% des nationalen Kontingents, die werden für $60 angeboten oder sind schon angeboten worden. Und 40% zu Preisen, die liegen so zwischen $150 und $300, je nach Spiel. Aber ab dem Viertelfinale, da wird es dann schon wieder deutlich teurer. Es geht ja nicht nur um die Ticketpreise, sondern es kommen natürlich auch noch andere Kosten auf die Fußballfans dazu. Übernachtung, Flugkosten, Essen und so weiter. Und ich habe mir das mal angeguckt für New York. Da finden ja insgesamt 8 Spiele im New York, New Jersey Stadion statt, unter anderem auch Deutschland, Ecuador und dann das WM-Finale. Und was mir da wirklich besonders aufgefallen sind, neben den Ticketpreisen, wenn man sich die Preise für die öffentlichen Transportmittel an den Spieltagen anschaut, da muss man für ein Ticket fast $100 bezahlen. Ursprünglich waren sogar $150 geplant. Also das finde ich schon wirklich sehr, sehr happig. Und deshalb ist es auch nicht so verwunderlich, wenn man sich jetzt die Hotelbuchung anschaut. Zum Beispiel in New York, die sind deutlich unter den Erwartungen geblieben. Und ja, vermutlich ist es halt die Kombination hohe Preise. Dann haben wir noch ein paar andere Themen wie Visa oder Visa-Hürden. Vielleicht sogar auch geopolitische Bedenken mit der Trump-Administration. Ja, und dann bleiben halt auch die Buchungen unter den Erwartungen.
Warum ist diese Fußball-WM in Nordamerika eigentlich so etwas Besonderes, mal vom Blickwinkel des Turnierablaufs betrachtet? Das ist nicht so, wie es eigentlich immer war. Wo liegen da die Besonderheiten? Kannst du das mal erklären?
Ja, Titus, du hast schon ganz kurz angesprochen. Also diese Fußball-WM, die hat wirklich eine völlig neue Dimension. Wir haben zum ersten Mal 48 Länder, die teilnehmen, statt bislang 32. Das heißt, wir haben insgesamt 104 Spiele. Dann wird in 3 Ländern gleichzeitig gespielt. Das hatten wir auch noch nicht. Kanada, Mexiko und die USA. Und dadurch haben wir auch enorme Entfernungen. Zum Beispiel Vancouver über Toronto hin zu LA, New York, Mexico City und so weiter. Und ich habe das nachgeschlagen. Die längste Distanz zwischen 2 Stadien, die liegt bei fast 4.500 Kilometern. Also das ist ungefähr die Entfernung von London nach Bagdad. Also das ist schon gewaltig. Und wenn man jetzt mal überlegt, so ein bisschen fußballerisch, was heißt das eigentlich? Dann würde ich sagen, fußballerische Qualität allein wird nicht ausreichen bei der WM. Da gibt es andere Faktoren, die vermutlich auch eine wichtige Rolle spielen. Zum Beispiel der Reiserhythmus, dann die Zeitumstellung durch die verschiedenen Zeitzonen. Es gibt unterschiedliche klimatische Bedingungen, Regeneration der Spieler. Also das wird vermutlich alles eine wesentlich größere Rolle spielen als bei den früheren Turnieren. Und außerdem haben wir ja durch die hohe Anzahl der 48 Teilnehmer eine zusätzliche Runde. Das nennt sich die Runde der letzten 32.
Ja.
Also da kommt nochmal ein Spiel dazu. Und da könnte dann auch der Zufall eine größere Rolle spielen.
An dieser K.O.-Runde nehmen, wie du gerade gesagt hast, 32 Teams teil. Das ist neu. K.O. heißt in dieser Runde, wer verliert, fährt heim, ist bekannt. Weil das ja doch nicht so einfach zu verstehen ist. Wie geht das dann bei dieser Runde im Detail vor sich? Wie kann man sich das als Fan vorstellen?
Ja, diese 32er-Runde, das ist schon so eine Art Fußball-Sudoku. Also jetzt wirklich, ich meine es wirklich im Ernst. Es ist echt kompliziert und als ich mir das angeguckt habe, als ich angefangen habe zu schreiben zu dieser Fußballanalyse, da hat es mich schon ein bisschen umgehauen, weil ich das gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber ich fange jetzt mal nochmal von ganz vorne an und versuche es ganz kurz zu erklären. Das Turnier beginnt ja mit 12 Gruppen mit je 4 Mannschaften. Und die ersten beiden Teams jeder Gruppe qualifizieren sich direkt. Also das ist so wie gehabt, wie bei früheren Turnieren. Was jetzt aber neu ist, das ist, dass die 8 besten Gruppendritten sich auch noch qualifizieren, eben für diese Runde der letzten 32. Und diese besten Gruppendritten, die werden nach Punkten und Tordifferenz sortiert. Und wenn es dann noch Gleichstände gibt, dann schaut man sich die Anzahl der erzielten Tore an, Fair Play. Und wenn es dann immer noch keine Unterschiede gibt, dann wird auch sogar noch die FIFA-Rangliste herangezogen. Also das sagt schon vieles aus. Also soweit kann man das vielleicht noch ganz gut nachvollziehen, aber dann wird es echt unübersichtlich. Denn wenn die 8 besten Gruppendritten feststehen, dann greift ein vorab festgelegter FIFA-Spielplan. Und dieser Spielplan, der bestimmt dann, welcher Gruppensieger gegen welchen Gruppendritten spielt. Und weil es eben 12 Gruppensieger gibt und 8 Gruppendritte, also die besten 8, dadurch entstehen 495 mögliche Kombinationen. Also ich sage das nochmal, fast 500 mögliche Spielkombinationen. Und für diejenigen, die es mir jetzt nicht glauben oder einfach mal nachgucken wollen, es gibt auf Wikipedia so eine Art Matrix. Da kann man das dann nochmal genau nachlesen. Also unter Prognosegesichtspunkten, wenn man jetzt den Ausgang der Fußball-WM prognostizieren will, dann ist es natürlich der absolute Albtraum, weil wahrscheinlich der Zufall halt doch eine größere Rolle spielen könnte als früher.
Jetzt kommen wir doch gleich mal zu deiner Prognose. Du fütterst da historische Fußballdaten in ein empirisches Modell, würde man als Ökonom sagen. Was gibt es da an Erkenntnissen, bevor wir da noch weiter ins Detail gehen?
Tito, du hast schon mal sehr schön erklärt, was ich da gemacht habe. Also ich finde eine Erkenntnis wirklich interessant, weil wir alle wissen ja, Fußball ist ein globaler Sport.
Ja.
Aber wenn man sich dann mal die Weltmeister anschaut, wer dann am Ende gewinnt, das ist wirklich ein kleiner, elitärer Kreis von ganz wenigen Ländern. Also der Volkswirt würde jetzt sagen, da gibt es ein Cluster. Als Beispiel Brasilien, bislang 5-mal Weltmeister geworden, dann Italien und Deutschland jeweils 4-mal, Argentinien 3-mal, Uruguay, Frankreich jeweils 2-mal. Und dann noch einmal England und einmal Spanien. Und das war's dann schon, also bei 22 Turnieren. Obwohl Fußball der globale Sport schlechthin ist, haben wir seit dem ersten Turnier, das hat 1930 stattgefunden, nur 8 Länder, die eine Männer-WM gewonnen haben. Also ich finde es paradox. Aber das ist auch interessant, weil das ist ein Muster. Und wenn man ein Muster hat, zumindest der Volkswirt denkt dann gleich, aha, da gibt es eine Regelmäßigkeit. Der Erfolg beim Fußball, der ist nicht zufällig. Und wenn es eben Regelmäßigkeiten gibt in der Vergangenheit, dann kann man eben auch ein kleines Modellchen entwickeln. Und genau das haben wir auch gemacht.
Werden wir jetzt nochmal einen Schritt konkreter. Welche Erklärungsgrößen gehen denn nun tatsächlich in ein solches Erklärungsmodellchen ein bei dir?
Ja, zuerst muss ich mal sagen, Titus, bevor ich das erkläre, es war für mich Spaß, ne?
Ja.
Und auch der Podcast heute, da soll ein bisschen Spaß machen für alle, die zuhören.
Infotainment.
Wir haben in den letzten Monaten, du hast es ja auch schon zu Beginn gesagt, über so viele ernste und auch wirklich so sehr unerfreuliche Dinge gesprochen.
Ja.
Da kann man auch mal ein bisschen Spaß haben. Aber ich muss gleich dazu sagen, jetzt kommt der ernste Teil. Also es gibt wirklich auch Volkswirte, für die sind Fußballprognosen kein Spaß. Also bin jetzt nicht ich, aber man kann das wirklich sehen. Für einige Volkswirte, das ist harte Arbeit. Denn es gibt nämlich schon einige von Volkswirten verfasste Artikel in wissenschaftlichen Journals genau zu dem Thema. Das gibt es wirklich. Es gibt nämlich einen Bereich Sportökonomie, der sich mit allen möglichen Aspekten auseinandersetzt. Und dazu gehört auch Fußball. Also es gibt sogar wirklich diesen ernsthaften Anspruch. Und wenn man sich diese Artikel mal durchliest, dann werden insbesondere zwei Faktoren besonders hervorgehoben zur Prognose einer Fußball-WM. Einmal das BIP pro Kopf und dann die Bevölkerungsgröße. Also BIP, dann hat man sozusagen als Volkswirt die Idee, dass Erfolg wirtschaftliche Ressourcen braucht. Also Geld, Infrastruktur, Trainingszentren, medizinische Betreuung und so weiter. Und die Volkswirte-Denke, die ist, dass man sagt, je mehr Ressourcen ein Land einsetzen kann, umso erfolgreicher müsste das Land eigentlich sein. Also wirklich ganz klassisch die Volkswirte-Denke. Bei der Bevölkerungsgröße, da wird argumentiert, dass ein Land mit vielen Menschen über einen größeren Talentpool verfügen müsste. Also solche Argumentationen, die findet man wirklich sehr oft in diesen Artikeln. Aber so ganz überzeugend finde ich es jetzt nicht. Einmal bei den Ressourcen. Fußball ist nicht die Formel 1. Also man braucht jetzt keinen milliardenteuren Windkanal, um einen guten Linksaußen zu entdecken. Also gerade wenn es jetzt um den Jugendbereich geht, das ist ja nicht kapitalintensiv. Da reicht ein Ball, ein Bolzplatz, ein paar Kinder. Und auch mit der Größe der Bevölkerung, ich habe das auch mal ausprobiert, da gibt es zumindest nach meinen Berechnungen keinen signifikanten Einfluss für den Fußballerfolg, weil das ist halt schon ziemlich grob. Denn entscheidend ist ja nicht, wie viele Menschen in einem Land leben, sondern wie viele tatsächlich Fußball spielen und wie wichtig der Fußball in einem Land dann tatsächlich auch ist. Das ist ja auch gut so. Ansonsten würden ja immer China und Indien gewinnen bei einer Fußball-WM und das ist eben nicht der Fall.
Ja.
Oder Titus, schau dir mal ganz aktuell die Fußball-WM jetzt an. Wir haben Curaçao, das ist eines der Gruppengegner Deutschlands. Mhm. Curaçao hat nur eine Bevölkerung von 150.000. Damit ist es das kleinste Land, das sich bislang für eine Fußball-WM qualifiziert hat. Oder die Kapverden, die haben sich auch zum ersten Mal qualifiziert. Die haben eine Bevölkerungsgröße von 500.000. Also so richtig überzeugend finde ich das Ganze nicht.
Und jetzt ist es aber doch spannend, wie sieht dieses Modell, das ihr da erarbeitet habt, denn nun vollständig aufgebaut aus? Ich denke, das gibt es lineare Gleichungen mit entsprechenden Gewichtungsfaktoren und Variablen, je nachdem, wie stark diese Einflussgrößen sind, von denen du gerade gesprochen hast. Das HVB-WM-Siegermodell, welche Größen gehen da konkret ein?
Also einmal eine Variable, die haben wir Fußballkultur genannt. Also wie wichtig ist Fußball in einem Land? Mhm. Dann gibt es den Heimvorteil. Also das war zumindest bei vergangenen Turnieren eine ganz wichtige Größe. Denn in 13 von 22 Weltmeisterschaften ist der Gastgeber unter den letzten vier gelandet. Also das ist schon mal eine Regelmäßigkeit. Und sechsmal wurde der Gastgeber sogar Weltmeister. Also das scheint wirklich eine wichtige Rolle zu spielen. Und es gibt auch interessanterweise so etwas wie einen kontinentalen Heimvorteil. Also typischerweise gewinnen europäische Mannschaften das Turnier, wenn es in Europa ausgerichtet wird. Und die Südamerikaner, die gewinnen dann, wenn das Turnier in Amerika stattfindet. Es gibt bislang wirklich nur zwei Ausnahmen. Das war einmal Brasilien. Brasilien ist 1958 Weltmeister in Schweden geworden. Und dann natürlich, jeder weiß das, Deutschland wurde 2014 Weltmeister in Brasilien. Also was auch noch eine wichtige Rolle gespielt hat, neben Fußballkultur und neben dem Heimvorteil, das war die fußballerischen Leistungen vor einer WM. Also wir haben uns zum Beispiel angeguckt, wie haben europäische Mannschaften bei der Fußball-EM vor der WM abgeschnitten? Oder wie haben die amerikanischen Mannschaften bei der Copa America gespielt? Also die Idee ist sozusagen, wenn ich eine gute Mannschaft aufgebaut habe und jetzt kommt wieder der Volkswirt durch, der würde jetzt sagen, wenn es Humankapital gibt, also wenn das vorhanden ist, dann spiele ich halt über eine längere Zeit gut. Und das kann man dann wieder für Prognosezwecke ausnutzen. Und dann gibt es noch eine vierte Variable, die haben wir auch noch in das Modell eingebaut. Das habe ich vorhin schon bei Italien angesprochen. Das ist das fußballerische Talentpool von Ländern. Und das kann man ganz gut messen, indem man sich zum Beispiel das Abschneiden von Ländern anschaut bei den U17 und den U20 Weltmeisterschaften. Und das kann man dann eben auch für Prognosezwecke nutzen.
Fußballkultur als Modellfaktor, das kommt mir beim ersten Hören ziemlich weich vor, ein wenig wie die Konsumlaune der Verbraucher, die man ja auch nicht so richtig hart messen kann. Wie kann man denn Fußballkultur berechnen und dann eben in so ein Prognosemodell einflechten?
Ja, also natürlich kann man irgendwie nicht so richtig messen. Bei der Fußballkultur ist, nochmal um das kurz zu erklären, die Idee ist, es gibt nicht nur ein Land, das Fußball spielt, sondern man muss sozusagen in dem Land Fußball auch leben. Also in manchen Ländern, ich sage jetzt mal in einigen europäischen Ländern oder gerade auch in Brasilien oder in Argentinien, da ist ja Fußball viel mehr. Das ist Identität, ich sage jetzt mal Therapie, nationale Projektionsfläche, vielleicht sogar bis hin zu einer Art Religion. Und das kannst du natürlich nicht messen. Aber eben jetzt gerade in einigen der wissenschaftlichen Aufsätzen, da hat man sich mit einem Proxy beholfen, und zwar der Anzahl der Jahre, die ein Land bereits FIFA-Mitglied ist. Ja, je länger Mitglied, umso größer sozusagen die Fußballbegeisterung. Ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen weit hergeholt und ist natürlich nicht ideal, aber so ganz verkehrt ist es eben auch nicht. Denn wenn jetzt ein Land seit vielen Jahrzehnten im internationalen Fußball organisiert ist, dann hat das Land auch tiefere Fußballstrukturen, also Vereine, Ligen, Trainer, Nachwuchsarbeit, Turniererfahrung und so weiter. Das ist jetzt nicht das Gleiche wie Leidenschaft, aber das kommt dem schon ein bisschen nahe und das funktioniert überraschenderweise auch ziemlich gut im Modell.
So, und nun wird es wirklich spannend. Wer wird denn nun Weltmeister 2026 nach deinem Modell?
Ja, also jetzt kommst du auf den Teil, den ich jetzt nicht so gerne mag.
Muss dich festlegen.
Also das Modell sagt, dass Argentinien wieder Fußballweltmeister wird nach 2022.
Ja.
Und damit wäre Argentinien erst die dritte Mannschaft, die ihren Titel verteidigen kann. Also weil bislang hat es nur Brasilien und Italien geschafft. Brasilien 1958 und 1962 zweimal hintereinander Weltmeister geworden. Und bei Italien, da liegt es noch länger zurück, da war das 1934 und 1938. Und ja, also laut Modell, neben Argentinien kommen Brasilien, Spanien und Frankreich ins Halbfinale.
Mhm. Argentinien bisher 3 Sterne am Nationaltrikot für 3 WM-Titel. Demnach würde also nach eurem Modell ein 4. dazukommen.
Ja.
Wenn ich mir aber jetzt mal die Wettquoten anschaue, dann sieht das ja doch ganz anders aus. Da sind die eben von dir erwähnten Frankreich, Spanien, England, vor allem Spanien, sehr gut positioniert. Was taugt da dein Modell noch oder wem soll ich da jetzt glauben?
Ja, mir natürlich, nein. Jetzt im Spaß, nee, also hast natürlich recht. Was ja schön ist, wäre sonst langweilig, wenn das Modell jetzt genau zu den gleichen Prognosen kommen würde. Ja. Also ich sag's jetzt mal so, im Volkswerte-Jargon ist das der Non-Consensus-Call sozusagen.
Ja.
Also viele setzen in den Wettbörsen auf Frankreich und auf Spanien. Und ich glaube, danach kommt England und erst dann Argentinien und Brasilien und irgendwann dann auch Deutschland. Also warum hat das Modell eine andere Denke? Naja, das Modell setzt halt sozusagen auf Muster, die in der Vergangenheit aufgetreten sind. Und das ist halt typischerweise eben der Fall, so wie wir das auch bei volkswirtschaftlichen Prognosemodellen kennen. Bei den Wettbörsen ist es natürlich was anderes. Die preisen alles Mögliche ein, Vergangenheitsmuster, aber auch Neuigkeiten über Spieler, die jüngste Performance, vielleicht Gerüchte. Eigentlich genau so, wie wir das von den Finanzmärkten her kennen. Man versucht, alles Mögliche einzupreisen und damit dann in die Zukunft zu blicken. Aber wer dann am Ende recht hat, also ja, Franz Beckenbauer würde sagen, schauen wir mal.
Mhm. Du hast jetzt noch gar nichts zum Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft gesagt. Was besagen denn die Modelldaten zu den Erfolgschancen von Nagelsmann und seinen Mann? Und hast du da überhaupt schon die umstrittene Torwartpersonalie Manuel Neuer eingearbeitet?
Ja, also das ist der wichtigste Grund, warum ich jetzt so ein bisschen verhalten über das Modell und die Prognose spreche, weil, also es tut mir jetzt leid, aber laut Modell trifft Deutschland in der Runde der letzten 16 auf Frankreich.
Oh je.
So, ja. Ich zitiere jetzt mal Thomas Müller, der hat vor einiger Zeit etwas sehr Treffendes gesagt, finde ich, und sinngemäß hat er gesagt, die deutsche Mannschaft kann gegen jede Mannschaft gewinnen, aber halt auch gegen jede Mannschaft verlieren. Also finde ich ganz treffend. Ich hoffe natürlich, dass sie gewinnen und möglichst weit kommen werden. Manuel Neuer ist natürlich nicht in dem Modell enthalten. Es ist sozusagen ein makroökonomisches Fußballmodell. Das guckt nicht auf einzelne Spieler. Normalerweise mag ich ja Modelle ganz gerne, wie gesagt, als Orientierungsgröße. Aber ausnahmsweise hoffe ich jetzt dieses Mal, dass das Modell zumindest mit der deutschen Prognose an der Stelle falsch liegt. Also ich schaue positiv drauf auf die ganze Fußball-WM und ja, ich freue mich einfach auf das, was da kommt.
Andreas Rees war das mit den wichtigsten Fakten zur Fußball-WM aus Sicht des Chefökonomen einer Großbank und aus der Perspektive einer methodisch sauberen Ermittlung des WM-Siegers per Prognosemodell. Der britische Statistiker George Box sagte einmal, im Prinzip liegen alle Modelle falsch, aber einige von ihnen sind eben doch recht nützlich, was ihren Erkenntniswert angeht. Hoffen wir, dass die deutsche Nationalmannschaft dein Modell, Andreas, vielleicht doch noch umdribbeln kann und es ins Finale am 19. Juli in New York, New Jersey schafft. Deutschland, auf geht's, das war das WM-Spezial des HVB-Marktbriefings. Wir bleiben am Ball, was Wirtschaft und Finanzmärkte angeht. Das nächste Marktbriefing gibt es am 15. Juni. markt-briefing@unicredit.de. Diese E-Mail kennen Sie. Dorthin richten Sie bitte alle Kommentare, Hinweise und vielleicht auch Ihre WM-Tipps. Es melden sich in 2 Wochen wieder
Andreas Rees
und Titus Kroder. Bis dahin.